herzlich willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Zu Gast bei uns ist heute Veronika Kracher. Hallo Veronika.
Hi, schön, dass ich hier sein kann.
Na, mein Name ist Chris Köber, ich bin Redakteurin bei netzpolitik.org und ich bin auf Veronika aufmerksam geworden. Ja, wo eigentlich? Über deine Texte, die du im Internet schreibst.
Ich schreibe auch Offline-Texte für Zeitungen, nicht nur im Internet.
Genau, also du bist Journalistin, schreibst über ein bestimmtes Thema. Willst du dich vielleicht einfach selber kurz vorstellen?
Genau, ich schreibe für, und dann wie konkret, die Jungle World, das Neue Deutschland, das antifaschistische Infoblatt und so weiter. Beschäftige mich hauptsächlich mit Antifeminismus, der radikalen Rechten, Antisemitismus und der Alt-Right, als eben auch inwieweit sich menschenverachtende Ideologie im Internet artikuliert und das alles so unter einer marxistisch-feministischen Prämisse.
Na, ich habe mal den Suchmaschinencheck gemacht. Wir können ja mal zusammen noch mal gucken, was man quasi, was als über dich auftaucht, wenn man nach dir sucht. Also wenn man
mein Twitter-Account.
Genau, ich habe den auf dem Telefon und als erstes taucht auf dein Twitter-Account. Bist du viel aktiv auf Twitter?
Gerade war ich im Urlaub und deswegen habe ich Pause gemacht. Aber meine Psychoanalytikerin hat gesagt, ich bin zu viel auf Twitter.
Okay.
Und dass es meiner psychischen Gesundheit schadet und sie hat recht.
Aber du bleibst.
Ja, Social Media hat auch irgendwie so eine, wie soll ich das am besten sagen? Social Media hat durch ihren unmittelbaren Belohnungseffekt in der Form von Likes natürlich eine die eigene Position bestätigende Funktion. Das ist schwer von wegzukommen.
Das heißt, wenn man gerade mal einen schlechten Moment hat, kann man das Telefon aus der Tasche ziehen und
und sich darüber ärgern, was Trottel im Internet schreiben.
Genau, ein steter Spaß. Als zweiter Treffer kommen deine Artikel in der Jungle World, hattest du ja gerade schon erwähnt. Dann ein Facebook-Account, bist du das?
Ja, das bin ich.
Ah ja, bist du auch marxistische Feministin und Expertin in Sachen Incels?
Ja, das, irgendjemand muss es ja sein.
Und über genau diese wollen wir ja heute auch sprechen. Und da unten drunter ist übrigens kommt noch ein YouTube-Video von dir zur Sprache und Ideologie eines, wie geht es weiter?
Misogynen Online-Kult sollte das heißen.
Thema Incels. Du bist eine der, ich würde sagen, führenden Expertin für Incels im deutschsprachigen Raum. Eine vielleicht zweischneidige Ära, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Na, ich habe mich gefragt, wie kommt das, also wann hast du angefangen, zu diesem Thema zu recherchieren? Wie kamst du überhaupt darauf? Und vielleicht auch noch mal kurz erklären für diejenigen, die es noch nicht wissen, wer oder was sind Incels?
Also Incels ist die Kurzform für Involuntary Celibate, also unfreiwillig im Zölibat Lebende. Das sind junge Männer, die sagen, eigentlich habe ich ein Recht auf Sex. Sex ist ein Grundrecht, wie Nahrung oder Obdach ein Grundrecht ist. Aber ich bekomme keinen Sex, weil ich bin aufgrund meines biologischen Äußeren, aufgrund der, sie nennen es Genetic Lottery, die man verloren hat, zu hässlich, um Sex zu bekommen, weil Frauen schlafen nur mit attraktiven Supertypen, sogenannten Chads. Diese Chads machen ungefähr 20% der männlichen Bevölkerung aus, haben aber die sexuelle Verfügung über alle Frauen.
Diese Zahlen, die du erwähnst, sind natürlich alle wissenschaftlich untermauert, stützen sich auf viele Studien, die Incels erhoben haben? Oder woher stammen die?
Wilde Behauptungen, gekränkte Wahrnehmungen, verzerrte Wahrnehmungen. Es gibt allerdings ein Incel-Wiki und die haben dann eine Seite, die Scientific Black Pill, wo sie dann ihre Thesen wissenschaftlich untermauern, wissenschaftlich in großen Anführungszeichen. Die Quellen sind
keine Peer-Review-Veröffentlichung.
Ja, keine Peer-Review-Veröffentlichung. Genau, und ich habe mich damit befasst, das fing so 2016 herum an, als ich, das war einer meiner allerersten Vorträge überhaupt, mich so mit dem Verhältnis von Männlichkeit und Rechtspopulismus befasst habe und dann halt so mich mit 4chan und Donald Trumps Online-Armada auseinandergesetzt habe. Und dann bin ich halt so in diesen ganzen Red-Pill-Diskurs reingerutscht. Also für die, die es nicht wissen, Red Red-Pill-Ideologie ist halt so eine Verschwörungstheorie narzisstisch gekränkter Männer, die besagt, dass wir eigentlich in einer vom Feminismus, der natürlich eine jüdische Erfindung ist, beherrschten Welt leben, in der der heterosexuelle weiße Cis-Mann das größte Opfer unserer Zeit ist. Und naja, die halt super toxisch ist. Und genau, habe mich da so ein bisschen durchgewühlt und bin dann halt auch... Und habe mich dann ab 2017 sehr intensiv angefangen, mit der Alt-Right zu befassen und vor allem mit der Geschlechterideologie der Alt-Right und bin dann halt da auch über 4chan und Reddit auf diese Incels gestoßen.
Und sag mal, diese Red Pill, die du gerade erwähnt hast, das geht das auf The Matrix zurück, der Film?
Tatsächlich ja. Und das ironisch ist ja, dass der Film von zwei Transfrauen gemacht worden ist und diese ganzen Red Pill-Verschwörungstheoretiker natürlich alle super transfeindlich. Und die Wachowski-Schwestern haben auch irgendwie erwähnt, dass der Film als Metapher auf eine Transition gelesen werden kann. Wird natürlich halt auch ignoriert. Und es geht halt darum, dass eben die Vertreter dieser Ideologie sich als so Erleuchtete sehen. Ähnlich wie Neo, der Protagonist des Films, der eine rote und eine blaue Pille angeboten bekommt und schluckt er die blaue, bleibt er halt weiter in der Verblendung und ein Schlafschaf und nimmt er die rote, lüftet er den Schleier der Verzerrung und Ideologie, die um die Welt liegt und sieht halt so alles, wie es in Wahrheit ist. Und das ist halt so ähnlich mit Red Pillern. Sie sehen sich halt als Teil einer aufgeklärten, wachen Elite.
Aber das heißt, du meinst so um 2017 herum bist du dann irgendwie zum ersten Mal in diesen Foren gelandet? Ja, wo eigentlich? Also was waren damals so die Tummelplätze oder wo trifft man denn Incels? Oder treffen sich Incels?
Also 2017 war das noch hauptsächlich das Incel Subreddit. Das ist geschlossen worden 2018. Dann wurde es durch das Braincell Subreddit ersetzt. Das ist inzwischen auch geschlossen worden. Es gibt inzwischen so ein paar Ersatz-Subreddits. Incels haben auch mehrere eigene Foren, zum Beispiel incels.net, Incelistan oder incels.co. Das ist so das größte Forum. Und dann halt eben noch so die üblichen verdächtigen Seiten wie 4chan, Coldchan, 8chan. Und Kiwi Farms. Kiwi Farms ist so ein rechtes Trollforum und eines der toxischsten Orte im ganzen Internet. Und das sind halt natürlich dann auch Seiten, die sehr oft von Neonazis und White Supremacists frequentiert werden.
Und da bist du dann reingeraten, du bist für Recherchen dann in diesen Foren unterwegs gewesen, bist aber anscheinend auch dann dran geblieben, was das war wahrscheinlich nicht aus reinem Spaß, dass du dir das alles durchgelesen hast.
Ich habe dann natürlich auch angefangen, wissenschaftlich, journalistisch zu dem Thema zu arbeiten, Texte darüber zu schreiben, Vorträge darüber zu halten. Unter anderem, weil es ja auch eine Notwendigkeit gibt, da ja Incels mehreren Menschen das Leben genommen haben. Der erste bekannte Incel-Anschlag war ja Elliot Rodger, der 2014 auf dem Campus der Santa Barbara University 6 Menschen ermordet hat und mehrere weitere verletzt hat. 2015 ermordete John Harper Mercer in einem Community College in Oregon 10 Personen, glaube ich, und bezog sich auch ganz bewusst auf Elliot Rodger. 2018 fuhr Alec Manassian in Toronto mit einem Wagen in eine Menschenmenge und hatte davor eben auch auf Facebook gepostet, the Incel Rebellion has begun. Auch die Influencerin Bianca Devon, die im Sommer dieses Jahres ermordet worden ist, ihr Mörder war eben auch in so 4chan-Kreisen unterwegs und betrieb eine Seite namens Dark Cell Gaming auf Facebook. Und das ist halt auch nur ein Bruchteil. Also es gab auch schon vor Elliot Rodger Männer, die quasi aus Antifeminismus Frauen ermordet haben, gezielt.
Aber die haben sich noch nicht Incels genannt damals, oder?
Also der Begriff wurde von einer queeren Frau geprägt, was halt super ironisch ist. Alana, die hat 1998 ihre Seite gegründet, Alanas Involuntary Celibate Project, wo sie dann darüber geschrieben hat, dass sie keine Partnerin finden kann und halt so die Userinnen und User so Selbstreflexion betrieben haben und alles so sehr auf Austausch ausgelegt war. Anfangs war der Begriff Incel weniger etwas, das irgendwie so einen unausweichlichen und biologisch determinierten Status betrieben hat, sondern halt so einen temporären Zustand, den man gehofft hat, entfliehen zu können, indem man halt an sich selbst gearbeitet hat und eben erkannt hat, dass man kein für immer zur Einsamkeit verdammter, unliebenswerter Mensch ist, sondern halt liebenswert und nett und natürlich irgendwie eine Freundin oder einen Freund finden kann. Und dieser misogyne Aspekt hat halt auch gefehlt. Der kam dann ab 2005 in Boards wie Pickup Artist Hate. Das war so ein Forum, wo sich unter anderem auch Elliot Rodger radikalisierte und wo sich Männer herumgetrieben haben, die Geld in Pickup Artist Seminare investiert haben und dann trotzdem, trotz dieser Pickup Artist Methoden, die sie dann erlernt haben, keine Frau abbekommen haben. Und das führte dann irgendwie nicht zu der Erkenntnis, dass diese Pickup Artist Methoden halt super toxisch sind und man damit vielleicht nicht unbedingt Frauen für sich begeistern kann, sondern zu dem gedanklichen Kurzschluss, oh, Frauen finden mich trotzdem nicht gut, deswegen muss ich super hässlich sein. Stark beeinflusst wurden Boards wie Pickup Artist Hate durch das 4chan-Board R9K und ja, also das Pickup Artist Hate wurde auch später in Slut Hate umbenannt, was glaube ich relativ vielsagend ist.
Ich habe mal was ausprobiert und zwar habe ich mir selber mal so eine Liste gemacht, wo ich verschiedene Klischees zu, die so kursieren, zu Incels, einfach gesammelt habe. Ne? Und ich sag einfach irgendwas und du kannst dann entweder sagen, Daumen hoch oder runter, damit aufräumen oder das absolut bestätigen. Also der Incel-Klischee-Check.
Okay.
Also Incels wohnen bei ihren Eltern im Keller und haben keine Freunde.
Es gibt auf incels.co gab es mal eine Umfrage bezüglich der, des Beschäftigungsverhältnisses von Incels. 25% haben gesagt, dass sie Schüler oder Studierende sind. Gerade bei Schülern ist es halt auch durchaus wahrscheinlich, dass man noch bei Mama wohnt. Ungefähr 20% waren not in employment, education or training, also arbeitslos. Ist halt auch schwer zu.
Da gibt es auch einen Begriff für,
Need.
Oder?
Need,
ne? Genau. Die nenne ich selber Need.
Ja, so hat sich ja auch der Attentäter von Halle bezeichnet. Ist halt auch ein Begriff, der dann so als selbstabwertender Begriff adaptiert wird. Und ein auch nicht unbeträchtlicher Teil war eben in angestellten Verhältnissen. In so einer, naja, also zur Bourgeoisie gehörten halt nicht wirklich viele, also ich glaube gar keine. Incels sind auch laut einer Umfrage, die ebenfalls in dem Forum getätigt wurde, in der Regel unter 21, also ein Drittel der User ist unter 21, also da ist es halt auch verständlich, dass man noch bei seiner Mutter lebt. Tun allerdings natürlich nicht alle.
Okay, dann klingt vielleicht auf naheliegend nach dem, was du gerade beschrieben hast, aber ich bin mir nicht so sicher. Incels hatten noch nie Sex.
Incels hatten noch nie Sex. Darauf basiert ihre ganze verdammte Identität. Dieses, oh mein Gott, ich hatte noch nie Sex. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Mit 21 keinen Sex gehabt zu haben, ist übrigens nicht der Weltuntergang.
Aber es gab doch diese BBC-Doku, die vor einiger Zeit erschienen ist. Wenn ich mich richtig erinnere, gab da drin ein Protagonist, von dem dort berichtet wird, dass er eben auch gewalttätig gegen seine Ex-Freundin war und so.
Nathan Larson ist the worst human being alive. Nathan Larson ist auch der Betreiber von dem guten Forum Raping Girls is Fun, auf dem er regelmäßig detailliert Vergewaltigungsfantasien gegenüber Minderjährige postet. Und der Punkt war, wo ich irgendwie so meinen Breaking Point bei meiner Recherche erreicht habe. Ich hatte irgendwie so 2 Tage Albträume, nachdem ich mich da reingelesen habe. Ja, Nathan Larson wurde auch aus dem Incels.co-Vorgänger Incels.me gekickt. Nicht, weil er offen mit dem Besitz von Kinderpornografie kokettiert, sondern weil er eben schon mal Sex hatte.
Also es hat ihn disqualifiziert,
ja, genau,
quasi als echten Incel.
Als echter Incel bist du
unberührt. Bist du raus. Okay, alles klar. Dann, Incels gibt es vor allem in den USA.
Laut einer Umfrage, also diese Umfrage, das war halt so eine große statistische Umfrage unter den Usern, da zählten 45% haben sich in den USA und Kanada verortet, 45% in Europa, der Rest halt vor allem in so Schwellenländern, Indien, Brasilien und halt so asiatische Länder. Also es ist nicht primär ein amerikanisches Phänomen, aber ich würde sagen, dass es durchaus ein Phänomen der ersten und zweiten Welt ist. Also man braucht hier schon irgendwie einen gewissen privilegierten Status, um den ganzen Tag am Rechner zu sitzen und jammern zu können, dass man kein weggesteckt bekommt.
Aber du meinst, andere Leute haben andere Probleme, ja, können sich darum nicht so viele Sorgen machen. Aber das heißt, es klingt ja dann eher so nach einer 50-50-Aufteilung tatsächlich Europa und Nordamerika.
Ich glaube, dass halt Incels in den USA eben, also dass man da halt auch einen Bekanntheitsgrad hat, ist, dass es natürlich Tätern in den USA, die Morde begehen wollen, leichter fällt, weil man dort leichter an Waffen kommt.
Ja, dazu kommen wir gleich noch, weil das Attentat von Halle ja hier auch in vielerlei Hinsicht ein Wendepunkt darstellt in meiner Wahrnehmung. Ich habe hier noch auf der Liste stehen, Incels haben psychische Probleme.
Ich würde sagen, ja, definitiv. Also das Ding ist, dass wenn man einer Ideologie wie der sogenannten Black-Pill-Ideologie anhängt, wie Incels es tun, das irgendwie unweigerlich dazu führt, dass man ein verzerrtes Bild von der Welt und sich selbst entwickelt. Die Black-Pill-Ideologie besagt, dass eben alle positiven Beziehungen eine Lüge sind. Liebe gibt es nicht, Freundschaft gibt es nicht, Glück gibt es nicht. Also wirklich alles wird als verzerrt und toxisch dargestellt. Man kann als Incel nie von einer Frau geliebt werden, weil Frauen zur Liebe nicht fähig sind und einfach nur nach dem nächsten Chad-Penis dürsten. Auch zum Beispiel die Elternbeziehung wird total verzerrt betrachtet. Die eigene Mutter ist dann eine Schlampe, die ganze Zeit nur mit Chads gefickt hat. So etwas. Man bekommt in den Foren permanent von Incels gesagt, hier, du bist hässlich und es ist ohnehin alles verloren. Und das einzige Glück, das man irgendwie findet, ist im Leid von anderen. Auf incels.co kann man Threads als Life Fuel bezeichnen, also als etwas, was mir Freude bereitet. Und das ist in der Regel, eine Frau wurde, ich habe gesehen, wie eine Frau von ihrem Freund verprügelt worden ist. Und eine Ideologie, die so sehr dermaßen auf Selbsthass und Hass gegen andere und Selbstvernichtung aus und Misanthropie und Zynismus und Nihilismus ausgerichtet ist, natürlich ist es schlecht für die eigene Psyche, wenn man irgendwie sich über Monate lang nichts mit nichts anderem beschäftigt. Vielleicht gibt es Incels, also das müsste man natürlich individualpsychologisch beantworten, die bereits mit einer Disposition zur Depression, also die bereits Disposition zur Depression haben und die dann eben durch diese besonders empfänglich sind. Es gibt auch Incels, die durch ihre permanente Beschäftigung damit, wie hässlich sie sein und wie vermeintlich hässlich sie sein. Incels sehen in der Regel aus wie ganz normale junge Männer. Und wie vermeintlich attraktiv andere sein, Körperdysphorie entwickelt haben. Ich habe einen Text im Time Magazine gelesen über einen jungen Mann, der hat über $30,000 in Schönheits-OPs investiert, um more Chad-like auszusehen. Und wo dann auch der Chirurg und ein Psychologe attestiert haben, dass er eben durch diese Blackpill-Ideologie eine Körperdysphorie entwickelt hat. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, wie gefährlich diese Incel-Ideologie für diese jungen Männer selber ist, weil sie halt einfach dazu führt, dass man eine komplett verzerrte Wahrnehmung von der Welt und der eigenen Person hat.
Finde ich interessant, dass du das sagst, weil es ja eben sehr viel darum geht, ob und wie gefährlich Incel-Ideologie für Frauen, die von diesem krassen Frauenhass betroffen sind, ist. Aber das ist sozusagen für die Leute selbst auch sehr gefährlich ist, da wird weniger drüber gesprochen.
Aber das ist, glaube ich, das Problem mit dem Sprechen über Männlichkeiten generell. Männlichkeitsbilder sind unglaublich toxisch, nicht nur anderen, weniger, also nicht nur Nicht-Männern gegenüber, sondern halt auch einem selbst. Männern wird nicht beigebracht, über ihre Gefühle zu sprechen. Männern wird beigebracht, sie immer irgendwie sich ranhalten zu müssen. Männer werden so sozialisiert, dass sie alles Weiche, Emotionale von sich abspalten müssen. Und das ist ja natürlich unglaublich schädlich für die eigene Psyche. Aber halt auch, und das ist eben das Ding, halt auch unglaublich gefährlich für das Umfeld von Männern, wie man halt an Incels sieht. Oder halt auch beispielsweise an der grassierenden Nummer an Femiziden hier in Deutschland.
Ja, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich wollte dich aber fragen, weil das tatsächlich, mir kommt es manchmal vor, als sei Incel-Ideologie wie so eine komische Verzerrung von bestimmten Männlichkeitsbildern oder generell irgendwie Geschlechterverhältnissen, Vorstellungen von Geschlechterverhältnissen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Aber bei Incels ist es ja so absurd, eben auch diese ganze Vorstellung, irgendwie das Recht auf Sex sei ein Grundrecht, das einem zusteht, ebenso wie Wasser oder Essen oder so. Das ist wirklich, also lachst du viel auch, wenn du dir das durchliest, oder ist es so, dass dir das Lachen da eher im Hals stecken
bleibt? Kommt auf meinen Tag an, aber in der Regel ist es halt ein Lachen, um nicht schreien zu müssen. Oder halt einfach so ein trauriges Kopfschütteln. So, also ein Beispiel, bei meinen Vorträgen stelle ich dann immer so Memes vor. Und das, was sehr viele Lacher erntet, ist die Dogpill. Incels glauben, dass Frauen lieber mit Hunden schlafen als mit ihnen, aber natürlich nur den Chats unter den Hunden wie Rottweiler oder Schäferhunde. Kleine Hunde wie Chihuahuas kriegen natürlich keinen Sex mit Frauen ab, weil die Black Pill auch Hunde betrifft. Und mein Publikum fängt dann immer an zu lachen. Und das ist halt auch verständlich. Also Freud sagt ja, dass Lachen eine Reaktion auf den Schock ist. Natürlich ist halt die erste Reaktion zu lachen, wenn man sowas liest, um halt nicht wirklich sacken lassen zu müssen, wie verkorkst diese Typen sind.
Aber die formulieren das nicht als Witz, sondern das ist dann
tatsächlich. Die meinen das bitter ernst. Also das fing irgendwie, ich glaube, das fing so als Meme an, aber inzwischen sind sie obsessed mit der Vorstellung, dass Frauen Sex mit Hunden haben.
Vielleicht reden wir einfach nicht drüber.
Oder dass Frauen irgendwie, wenn sie Sex mit Männern haben, einen Prozentsatz ihrer DNA über das Sperma speichern und eine Frau deswegen irgendwann zu X% aus Chat-Sperma besteht. Das kommt irgendwie von den Nazis. Wen wundert's?
Okay, aber ich schau mal, was ich sonst auf dieser Liste stehen habe. Ich habe, da hattest du eben eingangs schon drüber gesprochen, aber ich sag's trotzdem nochmal. Ein Klischee wäre auch, seit dem Anschlag von Elliot Rodger im Jahr 2014 wissen die Leute, was Incels sind.
Der erste Anschlag war 1989 war das am Polytechnischen Institut von Montreal, als Marc Lépine, ich glaube, 14 Frauen ermordet hat und halt auch ein Manifest hinterlassen, wo er gesagt hat, Feminismus hat mein Leben zerstört und eben attackiert Frauen gezielt. Das war so der Incel avant la lettre. Aber Elliot Rodger hat eben dieses über 100 Seiten lange biografische Schriftstück hinterlassen, My Twisted World, wo er dann halt auch in seiner Biografie so ganz krass Gründe sucht, wieso sein Frauenhass halt legitim und begründet ist. Seine Eltern waren irgendwie ganz viel schuld, vor allem seine Stiefmutter, und sich halt dann auch als Incel selbst bezeichnet hat, und so drang ihm der Begriff dann auch in die Öffentlichkeit.
Achso, genau, das hatte ich eben noch vergessen, bevor wir jetzt der Ferndiagnose bezichtigt werden ohne psychologische Ausbildung. Also ich habe zumindest keine psychologische Ausbildung. Zumindest im Fall von Elliot Rodgers und auch im Fall des Attentäters von Toronto ist ja, soweit ich weiß, nachgewiesen, dass die eben vorab psychische Probleme, psychische Erkrankungen hatten und auch in Behandlung waren.
Also gerade bei Elliot Rodger.
Ja. Achso, dann habe ich noch hier stehen, das sind aber Einzelfälle, die meisten Incels sind eigentlich harmlos.
That's the thing. Das Ding ist, dass jeder Attentäter, und vor allem machen das halt Attentäter gerade so um andere auch zu motivieren, Es ist schwer zu sagen. Also es gibt genug, ich lese oft genug so, ey, hier, wir haben zwei Möglichkeiten, entweder sich selber aufhängen oder man muss halt die Incel Rebellion starten. Also es wird in den Foren sehr viel über die Incel Rebellion fantasiert, und ich selber habe die These, dass eben der Terroranschlag eine Form der Wiedergutmachung der narzisstischen Kränkung und halt auch ein Akt der Mannwerdung ist. Es gibt ein Posting, den ich auf meinem Vortrag zeige und sehr bezeichnend finde, in dem fragt der User, werden Stacys bei School-Shootings feucht? Und sagt, naja, im Laufe eines School-Shootings ist halt der Attentäter der temporär potenteste und mächtigste Mann. Also er wird zum Ultra-Chat, und darauf stehen Frauen ja. Und das, oder halt auch, dass Attentäter, wie beispielsweise der Attentäter von Christchurch, in Memes als Chat dargestellt werden, auch das unterstreicht irgendwie meinen Gedanken, dass der Anschlag der Akt ist, der einen aus der Rolle als geknechteter, gekränkter Loser im Spätkapitalismus rausholt und halt irgendwie zum starken Krieger der Incel Rebellion macht.
Also im Grunde kann man nicht davon ausgehen, dass, also man kann vielleicht sagen, nicht alle werden oder viele werden nicht gewalttätig, sondern ergehen sich eben in diesen Gewaltfantasien vor allem in den Foren, über die sie sich austauschen. Aber das ist, sagen, das, aus dem dann einzelne Gewalttäter und die Attentäter, wie wir sie jetzt erlebt haben, dann auch hervorgehen.
Ja, also es gibt, das möchte ich auch nochmal erwähnen, es gibt ein Subreddit, das ist relativ groß, das hat über 10.000 User, das heißt Incels Without Hate, wo man halt auch versucht, irgendwie sich nicht in Misogynie, Antisemitismus, Rassismus zu ergießen, aber halt trotzdem in einem super traurigen Selbstmitleid. Das, also wo ich sage, da ist halt eher die Gefahr, dass sich Leute das Leben nehmen, obwohl man dann auch so ein Ticken solidarischer zueinander ist als auf den regulären Incel-Foren, aber halt auf so Foren wie incels.co, das auch einen eigenen Discord hat übrigens, die sollte man halt tatsächlich überwachen, weil dort potenzielle Attentäter sich herumtreiben. Aber natürlich halt auch nicht alle. Viele davon sind halt einfach auch zu beschäftigt, depressiv zu Hause herumzuliegen. 75% der User des Forums haben sich halt auch als depressiv bezeichnet und suizidgefährdet.
Sag kurz, was ein Discord ist für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen.
Discord ist sowas Ähnliches wie Teamspeak. Eine Art Chat, eine Art Voice-Chat, also eine Art eine
ursprünglich für Gaming.
Ja, genau, so eine Sprachchat-Form, die halt ursprünglich aus der Gaming-Szene kommt und wo man sich dann halt auf unterschiedlichen Kanälen und auf unterschiedlichen Servern unterhalten kann.
Aber halt vor allem auch von der neuen Rechten gerne genutzt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also die aber halt auch beispielsweise von Gruppen wie der Identitären Bewegung zur Vernetzung genutzt wird.
Ja, und auch von Incels anscheinend. Ich wollte dich fragen, wir hatten ja eben schon kurz über den Attentäter von Halle gesprochen. Nachdem das Attentat passiert ist, wurde ja sehr viel darüber berichtet, eben, dass es halt ein antisemitisch motivierter Anschlag natürlich war, ein rechtsextremer Anschlag. Aber es war auch ein antifeministisch motivierter Anschlag und über diesen Aspekt wurde nicht so viel gesprochen. Aber du hast dann einen Beitrag dazu veröffentlicht, in dem du das aber auch mit berücksichtigt hast, was mir damals aufgefallen ist, weil es eben in der sonstigen Berichterstattung so wenig auftauchte und in dem du eben auch diesen Bezug zur Incel-Subkultur hergestellt hat. Was war denn der Bezug im Fall des Attentäters?
Also der Attentäter stammt aus so einer 4chan, Cold-Chan rechten Ecke. Das Manifest hat er auf einem Anime-Board veröffentlicht, das lose mit dem 4chan-Anime-Board affiliiert ist. Ich selber habe den Text dann über einen Kollegen über das Board Kiwi Farms bekommen, was halt ja eben auch so diese rechte Troll-Ecke ist. Und das, also der Ton auf diesen ganzen 4chan, auf diesen ganzen Chan-Boards ist halt natürlich unglaublich frauenverachtend, misogyn, transmisogyn, also Transpersonen sind irgendwie gerade gefühlt so das allergrößte Feindbild. Und der ausschlaggebende Punkt, warum der Anschlag halt auch als antifeministisch begriffen werden muss, ist, dass der Attentäter von Halle Anhänger der These des großen Austauschs ist. Das ist ein Begriff, der von dem französischen Philosophen Renaud Camus geprägt worden ist und inzwischen als Philosophie quasi von der neuen Rechten weltweit adaptiert wurde, sei es die Identitäre Bewegung, sei es die AfD, sei es Donald Trump, Neonazis und Terroristen wie Brandon Tarrant oder so viele junge Männer, die in Oslo, El Paso oder Poway auf Juden und Migranten geschossen haben. oder Menschen muslimischen Glaubens. Der große Austausch ist halt so eine Theorie, bei dem quasi Antisemitismus, Antifeminismus, Antikommunismus, Rassismus und Maskulinismus zusammenfließen und halt deswegen auch, glaube ich, sich so einer großen Beliebtheit erfreut, weil einfach alle gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten abgedeckt werden. Und die besagt, es ist so dumm, es ist so super dumm. Der weiße westliche Mann ist verweichlicht, daran ist halt unter anderem der Feminismus und die Frankfurter Schule schuld. Die Frankfurter Schule hat nämlich mit ihrer Propaganda den Feminismus in die westliche Welt gebracht, die Frau eben zur Karriere und den Mann zur Verweichlichung gebracht.
Ach, die Frankfurter Schule
war das? Ja, ja, die Frankfurter Schule. Also das fällt dann unter dem Begriff des Cultural Marxism. Cultural Marxism war ja auch einer der Hasspunkte von Anders Breivik. Deswegen ist halt auch Anders Breivik, obwohl er sich selber als Israel solidarisch bezeichnet hat, halt strukturell super antisemitisch. Also die Junior Frankfurter Schule arbeiten halt mit so Sachen wie Feminismus und liberale Agenda in Universitäten und in Hollywood daran, die bürgerliche Kleinfamilie kaputt zu machen. Und währenddessen leiten halt Juden auch Geflüchtete in die westliche Welt. Das wird ja auch Georg Sorgosch vor allem vorgeworfen. Warum machen sie das? Um die weiße Rasse zu vernichten. Also der große Austausch, die Umvolkung findet statt. Der migrantische Mann kommt in die weiße Welt. Migranten vermehren sich laut dieser These mehr als Weiße, was dann halt auch an der Gründe von Brandon Tarrant war, 51 muslimische Menschen zu ermorden. Man muss halt seine Rasse retten, indem man sowas tut. Und der weiße Mann kann sich dem nicht erwehren, weil er ja komplett verweichlicht und verweibischt ist. So findet eben der von kommunistischen Juden, Juden generell, initiierte große Bevölkerungsaustausch statt, um halt die weiße Rasse auszurotten, was halt einer in der pathischen Projektion ganz häufig, also eigentlich immer auftauchende Täter-Opfer-Umkehr ist. Also man leugnet die eigenen antisemitischen Vernichtungswünsche, indem man sie halt auf die Juden projiziert und sich so als Opfer eines herbeiimaginierten Genozides an den Weißen wähnt.
Und die Frauen sind deswegen mit Schuld, weil sie eben durch das nicht mehr, also das Verweigern der Reproduktion mit dazu beitragen, dass der große Austausch stattfindet.
Genau, also das hat der Attentäter von Halle ja auch am Beginn seines Videos gesagt. Hier, Feminismus ist schuld an den niedrigen Geburtenraten, aber der Jude ist die Wurzel hinter allem Übel. Feminismus wird halt auch als Teil eben dieser Verschwörung betrachtet und eben nicht als ein Kampf von Frauen oder LGBTQs, sich gegen eine patriarchale Hegemonie und die daraus resultierenden Unterdrückungen zu wehren, sondern halt als jüdische Agenda.
Alles klar.
Ja.
Wie war das denn? Hattest du, weil ich habe den Eindruck, dass ja in den Tagen dann nach dem Attentat alle natürlich verständlicherweise nach Zusammenhängen und Erklärungen suchten. Es gab ja offensichtlich ziemlich viele Medien, denen dieses sogenannte Manifest des Attentäters ja dann auch vorlag, die aber eben nicht so viel vielleicht damit anfangen konnten oder das alles noch nicht so zuordnen konnten. Ich weiß von Menschen, die sich eben mit rechtsextremen Strukturen beschäftigen, dass sie denen quasi in den Tagen danach die Bude eingerannt wurde, vor allem auch mit Presseanfragen. Hast du auch viele Anfragen bekommen in der Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir stand die Tage das Telefon irgendwie nicht mehr still. Und ich habe auch, das war sehr eindringlich. 3 Tage nachdem das passiert ist, war ich auf einer Konferenz in Merseburg. Das ist halbe Stunde von Halle weg. Ich habe eben auch über Incels geredet und natürlich ging es dann eben auch sehr viel um Anschlag. Die Veranstaltenden waren auch alle verständlicherweise irgendwie neben sich. Es war ziemlich gruselig. Aber es ist halt irgendwie bitter so. Es gibt einen kleinen Prozentsatz von Personen, die sich halt mit Rechtsextremismus im Internet beschäftigen. Mein Kollege Roland Sieber, den ich sehr schätze, der mir auch das Manifest zugespielt hat, der sagt irgendwie seit über einem Jahr, hier, guckt euch Foren wie Kiwi Farms an. Guckt, also ich auch, so dieses, guckt euch diese ganzen fucking Imageboards an. Da Das ist so der Nährboden, aus dem so neue Rechtsterroristen wachsen. Und dann muss so etwas passieren. Zwei Menschen müssen sterben und ein antisemitischer Anschlag scheitert daran, dass die Tür der Synagoge so zu dick ist, dass eine sie selbstgemachte Waffe des Täters da durchbringt. Und dann hört man auf uns, das ist scheiße. Also hätte man irgendwie vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr auf das gehört, was wir seit Ewigkeiten versuchen zu sagen.
Ja. Leute, die sich länger schon mit diesen Subkulturen beschäftigt haben, haben da, also ihr und andere haben da ja schon sehr viel länger drauf hingewiesen. Mhm. Wie war es denn? Also ich muss sagen, du hattest es ja gerade schon erwähnt, irgendwie mit den Waffen. Ich habe tatsächlich, ich hätte nicht damit gerechnet, weil ich wahrscheinlich noch die Illusion hatte, es ist in Deutschland eben doch schwieriger, an Waffen zu kommen als in den USA. Und das war für mich, obwohl ich mich ja auch schon länger mit diesen Themen beschäftige, tatsächlich etwas, wo ich bisher eben, oder wo ich dachte, wenn es einen Terroranschlag gibt dieser Art in Deutschland aus dieser Szene heraus, dann eben wahrscheinlich eben so ein, nach dem Modell von Toronto, jemand fährt mit dem Wagen irgendwo rein und dass jemand aber tatsächlich sich eine Waffe baut und hier so ein Attentat verüben kann, war für mich ein ziemlicher Schock.
Ja, für mich auch. Also das war halt so das war für mich aber halt auch direkt ein Anzeichen, der kann halt nicht aus diesem Combat 18 Hannibal-Umfeld stammen, sonst hätte er richtige Waffen gehabt. Der Täter hat auch in seinem Manifest geschrieben, er will, einer seiner wichtigsten Punkte ist, zu beweisen, dass selbstgemachte Waffen funktionieren. Hat zum Glück nicht so geklappt, trotzdem sind halt zwei Menschen ermordet worden. Aber ja, das ist halt super, super gruselig. Also sein anderer Punkt war, er möchte Menschen ermorden, also er möchte gezielt Juden und People of Color ermorden. Sein anderer Punkt war, er möchte durch sein Live-Mitschnitt, möchte er andere unterdrückte Weiße motivieren, es ihm gleich zu tun. Und so dieser Gedanke, dass halt andere Leute ebenfalls sich 3D, also sich halt Waffen selbst herstellen, um antisemitische Attentate zu verüben oder rassistische Attentate oder antifeministische Attentate, das ist super, super, super beklemmend.
Wie hältst du es mit den Namen? Also du hast die Namen ja gerade genannt. Ich höre eben auch oft dieses Argument, nein, die Namen der Attentäter nicht nennen, sondern wenn, dann die Namen der Opfer eher nennen, weil es ja genau darum geht, dass die Attentäter, weil es ja genau um diese Glorifizierung der Attentäter geht auch irgendwie und sich die ja auch unsterblich werden wollen durch ihre Akte. Ich habe aber tatsächlich auch immer so ein finde es gleichzeitig seltsam, diese Menschen, die eben andere Menschen ermordet haben, dann nicht namentlich zu benennen.
Ja, also das ist halt auch für mich ähnlich schwierig. Ich habe versucht, weiß auch nicht, ob es mir ganz gelungen ist, halt die Attentäter zu benennen, deren Taten quasi neue Punkte aufgemacht haben, wie Anders Breivik oder Brandon Tarrant oder Elliot Rodger. Bei denen es, also die tatsächlich als Rekurspunkt notwendig sind, um halt so dieses Konzept dieses Terrorismus zu verstehen. Ich bin da komplett bei dir. Es ist halt was super Ambivalentes und ich weiß da selber nicht, wie ich damit adäquat umgehen soll. Es ist schwierig. Also ich selber habe auch, wenn ich über Halle geschrieben habe, den Namen des Attentäters nie ausgeschrieben, also halt auch nicht den Vornamen oder so. Ich weiß halt auch nicht genau, wie man damit adäquat umgehen kann.
Es gibt vielleicht auch einfach nicht dir eine leichte Antwort darauf. Mhm. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass irgendwie in dieser Ideologie des großen Austausches ja Antifeminismus, Antisemitismus, Antifeminismus und antimuslimischer Rassismus ganz eng zusammen.
Ich würde sagen, Rassismus generell. Also hier in Deutschland artikuliert es sich primär als gegen arabisch-muslimisch Menschen gelesener Rassismus. In den USA betrifft es dann häufiger eben Menschen mit einem Latino-Hintergrund.
Hast du den Eindruck, dass es da schon genug Solidarisierung, Vernetzung dieser verschiedenen Betroffenen, also von diesem hassbetroffenen Gruppen untereinander gibt? Also brauchen wir da mehr Austausch?
Ich würde sagen, definitiv. Allerdings sollte man natürlich, also ich selber bin halt immer eine Person, die sich ihre Bündnispartnerin und Bündnispartner so ein bisschen kritisch austauscht, aussucht. Ich finde eine Kritik an zum Beispiel einer Demonstration wie Unteilbar, wo Personen und Gruppen affiliiert sind, die halt auch mit den Muslimbrüdern kuscheln, halte ich für absolut richtig und notwendig. Aber es braucht auf jeden Fall eine breitere Solidarität zwischen Marginalisierten. Und man muss sich natürlich auch, es braucht eine breitere Solidarität unter eben von gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten Betroffenen.
Du hattest eben schon einmal das erwähnt, dass du auch es Momente gab, wo du auch einfach mal eine Pause brauchtest oder wo es dir halt wirklich nicht gut ging, nachdem du dich in den Foren aufgehalten hast. Hattest du tatsächlich Momente, wo du überlegt hattest, damit ganz aufzuhören oder wo du gesagt hast, das geht nicht, ich kann mir das jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit hier reinziehen und dann auch wirklich länger mal Abstand genommen hast?
Ich verdiene mein Geld damit. Ich kann mir das wortwörtlich nicht leisten, damit aufzuhören. Andererseits, irgendjemand muss es halt tun. Das ist so mein Gedanke daran. Es ist gefährlich, was da gerade passiert. Und deswegen ist halt auch die Arbeit, die ihr bei Netzpolitik macht und die ich mache und die meine Kolleginnen und Kollegen in die Richtung machen, sich halt durch diese Scheiße zu wühlen und sich damit zu befassen oder halt auch, was die Amadeo-Antonio-Stiftung macht, da Aufklärung zu betreiben, das ist halt so wichtig und klar ist es notwendig, mal Abstände und Pausen zu nehmen, aber in Zeiten wie diesen dürfen wir nicht damit aufhören.
Ja, ich muss sagen, wir haben tatsächlich in ein oder zwei Monate vor dem Attentat haben wir in der Redaktion darüber gesprochen, dass Incels auch ein Thema wären, zu dem wir eigentlich mal größer recherchieren mussten. Und meine Reaktion war so tatsächlich, dass ich in dem Moment gesagt habe, kann ich gerade nicht, will ich gerade nicht.
Das ist total verständlich. Also ich habe das, glaube ich, auch mit ausgehalten, weil ich eine sehr, sehr, sehr gute Psychoanalytikerin hatte.
Die hat dann alles abgeladen bekommen, wenn du fertig warst mit der Recherche. Ja. Oder auch schon währenddessen.
Ja.
Das ist jetzt auch ausgewiesene Incel-Expertin.
Ich glaube, sie weiß mehr über Incels als andere Leute ihres Fachs. Also falls sie jemals ein Incel auf der Couch liegen hat. Aber ja. Incels machen auch keine Therapie, weil sie Therapie für eine jüdische Erfindung halten, um den aufgeklärten Blackpiller wieder in einen Normie zu verwandeln.
Also es ist eigentlich im Grunde schon so eine Ausstiegssperre eingebaut mit in diese Ideologie, weil...
ich selber bezeichne die Ideologie als Kult, weil jegliche Form auf einen Ausstieg wird von anderen Mitgliedern verwehrt. Also es ist ein... Du wirst immer ungeliebt bleiben. Dein Schicksal ist für immer determiniert. Du kommst da halt nicht raus. Und auch wenn man irgendwie einmal Sex hat, das macht dir dann auch nichts irgendwie aus deiner krassen Depression und deinem Weltbild. Einmal Sex haben ändert ja nichts an deiner verzerrten Wahrnehmung von dir selber und der Welt. Also Sex ist ja auch nichts Magisches. Und Incels werden gerne mit so einem Eimer voller Krabben verglichen. Versucht, eine Krabbe aus einem Eimer auszusteigen, wird sie von den anderen wieder runtergezogen. Und das ist dann auch in dieser Community so, dass jeglicher Ausblick auf Glück von den anderen dann sofort weggeschlagen wird. So, hey, hier, die Frau hat dich angelächelt, die wollte ich sicher nur verarschen. Irgendwie so etwas. Es gibt ein Subreddit, das heißt Incel Exit oder so etwas, wo dann tatsächlich User versuchen rauszukommen. Das hat so 1200 Mitglieder. Das finde ich ist super, super wichtig, dass eben Leute es schaffen, da selbst rauszukommen. Aber wer irgendwie der Ansicht ist, dass man Frauen in Vergewaltigungscamps stecken sollte, hat halt, also da weiß ich halt auch nicht, wie man adäquat mit umgehen soll.
Hast du dich eigentlich mal selbst persönlich mit jemandem unterhalten? Also hast du nur still mitgelesen oder hast du dich auch mit Leuten irgendwie gechattet oder gemailt oder so?
In dem Forum und in dem Discord bin ich mehr so als Beobachterin. Einmal habe ich was gepostet, um zu sehen, also bei einem, es gab in Finnland ein Mord an einer Frau in einem Einkaufszentrum, wo ein von ihr geschmähter Mann sie mit einem Katana erstochen hat. Und ich habe dazu nichts gelesen und wollte dann wissen, so kommt er aus der Inselszene, was waren die Reaktionen? Aber ansonsten bin ich halt mehr so stille Mitleserin. Auf Twitter hatte ich mal Kontakt mit einem Incel, dem habe ich gesagt, hier, solange du ein Incel bist, diskutiere ich nicht mit dir, komm irgendwie klar, hör auf, Frauen zu hassen. Also da halte ich das so ein bisschen wie bei Neonazis, das sind Menschen, mit denen kann man nicht diskutieren, wenn sie von ihrer Ideologie überzeugt sind. Ich habe auch auf Reddit Gespräche mit so gerade mal einem 14-, 15-jährigen Jungen gelesen, der halt auch schon so wahnsinnig in dieser Blackpill-Ideologie drin war. Ich bin der Ansicht, dass halt gerade irgendwie so Leute, so junge Männer, die so 14, 15 sind und den Zeh reingesteckt haben, bei denen muss man versuchen, sie rauszuholen, mit ihnen reden, ihnen helfen auf jeden Fall. Aber bei Leuten, die, naja, wie gesagt, Frauen in Vergewaltigungscamps stecken wollen, zu Videos von Vergewaltigung masturbieren, Minderjährige vergewaltigen wollen, sagen, dass ihre adäquate Freundin am besten 14 zu sein hat, da glaube ich, hilft das gut zu reden nicht mehr.
Und wie kriegt man die raus, die man noch rauskriegen könnte, denkst du? Ist es was überhaupt online passieren kann auch? Oder
vielleicht,
was kann man da tun?
Vielleicht anfangs durch eben so Subreddits wie dieses Incel-Exit-Ding. Ich habe auch über Twitter mit jemandem wurde ich angeschrieben von einer Person, die eben sich in diesem Umfeld befunden hat, aber dann halt auch rausgefunden hat, wofür ich einen immensen Respekt habe, wenn es Leute schaffen, aus so Strukturen auszubrechen. Also es ist wie aus einer Sekte rauszukommen, wie gesagt. Also ich glaube, dass online irgendwie Anfänge gemacht werden können, aber letztendlich kann halt nur eine Therapie und ein liebevolles Umfeld tatsächlich ein Ausweg sein.
Weißt du, ob es Deradikalisierungsprogramme gibt, die sich schon damit beschäftigen?
Leider nicht. Das ist so etwas Bitteres. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass Frauenhass und Misogynie generell in Deutschland als auch weltweit einfach nicht als das Problem anerkannt werden, was es ist. Inzwischen und im Jahre 2019 wird darüber diskutiert, ob Femizid ob Femizid als eigene Straftat erkannt werden sollte, weil es sich ja um einen Mord handelt, der an einer Frau begangen wird, weil es eine Frau ist. 2019 und es gibt jeden dritten Tag einen Femizid in Deutschland. Also es bräuchte auf jeden Fall Deradikalisierungsprogramme für Frauenfeinde. Das Problem ist, dass eben Frauenfeindlichkeit so ein elementarer Bestandteil einer patriarchalen Gesellschaft ist, dass ich mich frage, wann das passieren wird.
Also im Grunde, mein Eindruck ist ja, dass es ja auch, weil soweit ich weiß, gibt es ja Deradikalisierungsprogramme, die sich sowohl an Rechtsradikale richten, als auch an Islamistin. Mhm. Insofern habe ich den Eindruck, dass es ja sozusagen, die Struktur scheint ja eine ähnliche zu sein. Insofern könnte man ja auch sagen, auch antifeministische, radikalisierte Hater könnten halt auch von den gleichen Leuten wahrscheinlich betreut werden, die sich sonst eigentlich um die Radikalisierung anderer Ideologien kümmern.
Da muss man sich auch vor Augen halten, dass Antifeminismus ja erstens ein Einstiegspunkt in eine radikale Rechte ist und halt generell bei allen fundamentalistischen Ideologien, sei es jetzt Rechtsradikalismus, sei es Islamismus, einfach so einen sehr bedeutenden Punkt haben. Also Feminismus wird ja halt als Teil der Moderne, die man bekämpfen will, sieht man sich jetzt halt als Dschihadist oder sieht man sich als Rechtsterrorist begriffen. Und es ist ja auch so, dass der faschistische Mann, das analysiert ja Klaus Teweleit so fantastisch, dass der faschistische Mann, und das trifft ja auch auf den islamistischen Attentäter zu, den würde ich halt auch als faschistischen Männertypus begreifen, halt eine gigantische Angst, Panik vor und Hass und daraus resultierend Hass auf das Weibliche hat.
Ja, Veronika. Vielen Dank.
Das war's schon.
Ja, vielen Dank. Es sei denn, du hast noch etwas ganz Wichtiges, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben.
Also ich glaube, das ist eigentlich alles. Genau, doch, vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Vielen Dank für alles, was ihr macht.
Danke, freut uns sehr. Und ja, dann auch an das Publikum. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr unsere Arbeit auch schätzt, dann könnt ihr uns gerne mit einer Spende unterstützen. Netzpolitik ist fast zu 100% spendenfinanziert und wir können unsere Recherchen machen, weil ihr uns mit Spenden unterstützt. Wenn ihr diesen Podcast auf irgendeiner Plattform hört, wo ihr ihn bewerten könnt, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung, denn Wunder der Algorithmen, dann werden wir sichtbarer und erreichen noch mehr Leute damit und wir freuen uns auch einfach generell darüber. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns Lob mailt, ganz viel Lob gerne immer. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr Kritik habt oder Anmerkungen oder vielleicht auch Themenwünsche, die wir einfach mal behandeln sollten. Also meldet euch bei uns, schreibt eine Mail entweder an kontakt@netzpolitik.org oder direkt an mich, an chris@netzpolitik.org. Und wir sind dann in 2 Wochen mit einem regulären Podcast wieder da.